Willkommen bei Auslandszeit, eurem Sprungbrett in ein spannendes Leben und Arbeiten jenseits der Heimat. Entdeckt in jeder Folge neue Wege, eure beruflichen Ziele grenzüberschreitend zu erreichen und taucht ein in Geschichten, die zeigen, wie Abenteuer und Karriere Hand in Hand gehen. Ob ihr Inspiration für den nächsten großen Schritt sucht oder praktische Ratschläge braucht, hier beginnt eure Reise ins Unbekannte. Lasst uns gemeinsam die Welt entdecken. Seid ihr bereit? Dann starten wir jetzt.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist Auslandszeit mit unserer allerersten Folge. Wir freuen uns drauf, mit euch gemeinsam einen Blick ja über die Grenzen zu werfen, einen Blick in andere Länder zu werfen und vor allem mit der Frage, wie kann ich da arbeiten? Wie fühlt sich das an? Was muss ich beachten? Was gibt es für Chancen? Was gibt es für Risiken? Wir reden über Arbeiten im Ausland. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Heute so ein bisschen der Start, der Sprung ins kalte Wasser. Ich begrüße recht herzlich Matthias von Auslandszeit, der uns Rede und Antwort steht. Hallo Matthias.
Freut mich, da zu sein.
Lieber Matthias, du arbeitest für Auslandszeit, hast also tagtäglich mit diesem Thema zu tun, Arbeiten im Ausland. Erklär mal ganz kurz, wie kommt man dazu? Wie bist du da reingerutscht? Wie schaffst du es jetzt oder wie hilfst du anderen Menschen im Ausland zu arbeiten?
Ich fange mal mit der ersten Frage an. Wie bin ich da reingerutscht? Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt seit, lass mich kurz überlegen, mehr als 9 Jahren bei Auslandszeit tätig bin. Ich habe da quasi alles einmal durchgemacht, hat angefangen mit einem Praktikum, dann war es ein Minijob, dann Teilzeit und jetzt Vollzeit. Also ja, da bin ich schon einige Weile. Ich habe tatsächlich auch in anderen Bereichen gearbeitet, im Content Management zum Beispiel. Wir haben ja einige Websites, die für Auslandsaufenthalte vorbereiten oder Informationen aufbereiten. Und da war ich erst tätig und jetzt gerade bin ich vielfach tätig im Bereich Recruiting. Das heißt, ich helfe Kandidaten und Kandidatinnen dabei, die richtige Stelle zu finden. Wir haben einige Stellen auch online auf unseren Websites. Und da geht es natürlich darum, die richtigen Menschen, qualifizierte Leute, motivierte Leute zu finden, die eben eine Zeit lang im Ausland verbringen möchten und das am besten ja mit einem richtigen Job oder in irgendeiner Weise mit einem anderen, mit einer anderen Auslandszeit. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, Zeit im Ausland zu verbringen.
Da wollen wir heute auch ein bisschen drüber sprechen und vor allem über so die größten Unterschiede, die es gibt. Man kennt ja wahrscheinlich, wenn man jetzt diesen Podcast hört, so dieses klassische Arbeiten in Deutschland, wie wir es halt kennen. Ne? Und sind wir mal ehrlich, die Deutschen sind auch so, haben ja auch so eine gewisse Borniertheit, glaube ich, was das Thema Arbeiten angeht. Das ist ganz klar. So Gleitzeit ist schon so das höchste der Gefühle, was die Flexibilität angeht. Da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Was sind denn so aus deiner Erfahrung, jetzt machst du das schon viele, viele Jahre, die auffälligsten Unterschiede zwischen Deutschland und anderen Ländern, wenn es ums Thema Arbeiten geht?
Wenn es ums Thema Arbeiten geht, ist das gar nicht so einfach zu beantworten. Tatsächlich wird vielfach in den Branchen Hotel, Service oder Kundenservice gesucht. Das heißt, das sind auch Bereiche, in denen man dann auch mit deutschsprachigen Kundinnen und Kunden zu tun hat. Also ein bisschen Deutsch ist immer noch dabei bei den Jobs, auch wenn sie im Ausland sind. Deutsche Sprache ist dann ganz, ganz großer Fokus bei uns auch. Wir suchen viele deutschsprachige Leute, die eine gewisse Zeit im Ausland verbringen wollen. Einfach, der große Unterschied ist einfach, dass wir tatsächlich den Leuten eine gewisse Zeit im Ausland ermöglichen. Und das Drumherum ist das entscheidend andere, würde ich mal sagen. Also du bist natürlich in einer ganz neuen Umgebung, musst dich einfinden, mit der Kultur klarkommen. Vielleicht bist du alleine und hast gewisse Sorgen, dass du dort keinen Anschluss findest. All das sind so Dinge, die natürlich einen Auslandsjob von einem Job in Deutschland komplett unterscheiden. Du hast hier nicht die Probleme, dass du vielleicht weit umziehen musst, 1000 Kilometer weit weg ziehen musst und dort irgendwie klarkommen musst mit einer neuen Wohnung oder so. Wenn du jetzt im Nachbardorf einen Job annimmst, ist das natürlich komplett anders, als wenn du im Ausland einen Job annimmst. Das ist, glaube ich, so ein Riesenunterschied, allein bei der Orga, bei der Bürokratie, die da auf einen zukommt.
Heißt jetzt so klassischen, ich sag mal, Bürojob, wenn man den mal rauspicken würde, der ist gar nicht anders, würdest du sagen, jetzt Portugal, Griechenland und Deutschland.
Ja, ich würde schon sagen, dass der sich ähnelt. Es sind hier vielfach internationale Firmen, von denen wir sprechen. Das heißt, die Firmen, die vielleicht in Portugal sitzen, haben sicherlich auch Sitze in Deutschland. Die haben gewisse Best Practices, die sowohl in Deutschland auch als auch in Portugal dann angewendet werden. Hier geht es dann um den Bereich Kundenservice zum Beispiel. Der muss natürlich in einer gewissen Weise auch so abgebildet werden, dass die Klienten, die dahinter stehen, das sind dann manchmal große Fluggesellschaften oder ja Suchmaschinen oder Buchungsportale, die haben gewisse Standards und die muss man abbilden, egal ob man jetzt gerade in Portugal arbeitet oder ob das in Deutschland ist.
Wenn ich jetzt mal das erste Feedback so ein bisschen sacken lasse, die Jobs sind im Grunde gleich, wenn ich jetzt ein bisschen aus dem Fenster schaue, jetzt haben wir gerade Januar, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, hier sieht es jetzt nicht so pralle aus, im Ausland wahrscheinlich ein bisschen besser, das ist ja schon mal ein brachialer Vorteil, den man einfach in die Waagschale werfen muss, das ist das Klima, ne? Es ist in vielen Ländern einfach wesentlich angenehmer, hat so ein bisschen dieses Urlaubsfeeling. Was sind denn weitere Vorteile, die du benennen würdest, wenn du sagst, der Rest ist sonst gleich, rein was die Tätigkeit angeht?
Genau, also rein was die Tätigkeit betrifft, das muss man nochmal betonen, das unterscheidet sich dadurch, dass es große Firmen sind, nicht bedeutend. Es gibt auch Stellen, da gibt es sicherlich Einzelheiten, die beachtet werden müssen. Da sind wir als Auslandszeit bzw. auslandsjob.de nicht so tief drin, aber die Klienten, die wir betreuen, die haben da schon ein gewisses Schema, welches sie anwenden, was auch übertragbar ist. Ein riesen Vorteil, den es auf jeden Fall gibt an der Stelle, ist neben dem tollen Wetter, das man oft hat, natürlich auch, dass man in gewisser Weise aus seiner Komfortzone raussteigt. Man hat natürlich ja auch Sorgen, die man vielleicht im Hinterkopf hat, wenn man an einen Auslandsjob denkt. Aber das sind, wenn man es tatsächlich übersetzt, eigentlich nur die Vorteile, die dann nachher auch im Lebenslauf stehen. Man hat diesen Schritt gewagt. Das ist ein Riesending. Wenn das nachher im Lebenslauf steht, ist es sicherlich hilfreich. Und man hat nachher vielleicht soziale Kontakte, die man immer wieder auffrischen kann. Ich selber war auch im Ausland und habe immer noch Kontakt mit den Leuten. Das ist natürlich etwas, was jetzt nicht so in einer Stellenbeschreibung steht, was man auf jeden Fall mitnehmen kann, was ein absoluter Benefit ist. Aber das sind so die soften Faktoren, die da definitiv eine Rolle spielen. Und das habe ich auch gemerkt in meinem Kontakt mit den Leuten, die sich bei uns bewerben, die tatsächlich auch im Vordergrund stehen. Es ist nicht so sehr der Job an sich, ich möchte jetzt unbedingt im Kundenservice arbeiten, sondern tatsächlich eher das Gefühl, ich möchte raus, was erleben und Leute kennenlernen, mal eine gewisse Zeit da arbeiten, wo es schon im März irgendwie 30 Grad sind und ich surfen gehen kann. Das ist tatsächlich dann so ein Riesen-Benefit, der da eine Rolle spielt, ja.
Jetzt hast du uns verraten, dass du selber ja im Ausland warst. Kannst du uns da kurz an die Hand nehmen? Wo warst du und was waren so die Top-Dinger, die du mitgenommen hast?
Ja, ich war zweimal im Ausland. Das ist jetzt schon eine Weile her tatsächlich beides. Einmal 2010, 2011, direkt nach dem Abitur. Das war ein Freiwilligendienst in Indien. Ist also ein bisschen unterschiedlich tatsächlich zu einem Auslandsjob. Aber ich habe da auch gearbeitet in dem Freiwilligendienst als Lehrer in einer Schule. Damals war ich sehr jung, natürlich total lehrreich. Ich war grün hinter den Ohren und wusste auch nicht so richtig, was auf mich zukam. Deshalb war ich sehr dankbar, dass da auch eine Organisation hintersteckte und ich das nicht alles alleine machen musste, definitiv. Aber es war ein Jahr in einer komplett anderen Umgebung. Indien ist jetzt auch nochmal, glaube ich, ein Sonderfall im Vergleich zu den Ländern, die jetzt gerade im Thema Auslandsjob zuerst in den Vordergrund kommen. Also zwischen Portugal und Indien gibt es sicherlich noch große Unterschiede. Aber es ist einfach etwas, wo man daraus lernt, dass gewisse Situationen, auch wenn man 5000 Kilometer von zu Hause weg ist, Situationen, die schwierig sind, dass man die auch gebacken kriegt. Ja? Und an denen wächst man. Und wie gesagt, das sind eben auch so Momente, da habe ich Leute kennengelernt, mit denen ich heutzutage noch Kontakt habe. Und das ist etwas Tolles, was ich mitgenommen habe. Es ist einfach der Kontakt zu den Menschen, den ich immer noch pflege.
Wenn du jetzt mit Personen sprichst, die im Ausland arbeiten möchten, kann ich mir vorstellen, dass ihr auch mal die Frage stellt, warum? Warum möchtest du das eigentlich? Was ist denn da so die typische Antwort, die kommt?
Oft ist es so, dass vor allem junge Leute eine gewisse Zeit, entweder nach dem Abitur oder während des Studiums, sie nehmen sich ein Urlaubssemester zum Beispiel oder zwischen Bachelor und Master, so die Chance nutzen wollen. Die spüren das schon sehr, dass es jetzt gerade ein Zeitpunkt ist, der gut ist, um mal ein halbes oder ein ganzes Jahr dazwischen zu schieben, um eine gewisse Zeit im Ausland zu verbringen. Das bedeutet konkret, man schiebt das, was als nächstes kommen würde, dann ein Stückchen weiter in die Zukunft und macht dann das halbe oder das ganze Jahr eben einen Auslandsjob. Die Motivation ist grundlegend so, dass Leute etwas erleben wollen. Die waren dann auch einige Jahre in der Schule oder haben ihren Bachelor hinter sich gebracht. Das war alles sehr theorielastig. Das höre ich sehr häufig, wenn ich mit Leuten spreche. Die wollen mal einfach ein bisschen raus aus der Bubble, in der sie gerade waren. Und dann ist so ein Auslandsjob natürlich eine tolle Gelegenheit, mal etwas ganz anderes zu machen.
Wie ist denn das Thema Sprache? Ist das erstens, ist eine zweigestellte Frage, zweiteilige Frage, ist das ein Motiv? Und B, ist es auch so, dass man das wirklich mitnimmt? Also ich werde dich mit Sicherheit gleich ein paar indische Sachen abfragen, also bereite dich schon mal drauf vor.
Indisch ist schon mal falsch, denn dort, wie ich war, wird kein Indisch gesprochen, die Sprache gibt's gar nicht.
Sondern Hindi.
Es gibt ja viele verschiedene Sprachen, Hindi, Tamil ist der Bundesstaat Tamil Nadu, in dem ich gelebt habe. Das heißt, wenn du Tamil sprichst, dann könnten wir das tatsächlich machen, aber Indisch, die Sprache, das können wir vergessen.
Habe ich schon mal was gelernt, ja?
Ja, zurück zur Frage, die war, okay, ist das eine Motivation, die Sprache zu lernen? Ich würde sagen, eher nicht. Also wenn wir jetzt an die Länder denken, die vielfach für so Auslandsjobs in Frage kommen, und das sind eben Länder eher so im Mittelmeerraum, dann kommen da Portugal, Griechenland und Spanien. Spanien ist noch eins der Länder mit Spanisch, wo man vielleicht gewisse Vorkenntnisse hat als jemand, der ein Abitur gemacht hat oder so, wenn man Spanisch im Grund- oder Leistungskurs hatte. Das heißt, da gibt es schon gewisse Vorkenntnisse, die man dann vor Ort auch vertiefen kann, wenn man möchte. Aber grundsätzlich ist das auch keine Voraussetzung. Wenn ich zum Beispiel an Jobs in Portugal denke, dann ist Portugiesisch keine Voraussetzung, noch nicht mal Grundkenntnisse. Ja, es handelt sich dabei ja größtenteils um deutschsprachige Jobs. Das heißt, Deutsch ist der tatsächlich wichtige Faktor an der Stelle. Wichtig ist außerdem, dass man Englisch kann. Und die Leute, die natürlich gerne in gewisser Weise ihr Portugiesisch aufpolieren möchten oder generell die Sprache lernen möchten, die können das vor Ort sicherlich machen. Entweder per Tandem oder mit einem echten Kurs vor Ort. Das geht alles, aber das ist für viele Jobs vor Ort nicht nötig. Das gilt für Portugal und auch für Griechenland zum Beispiel.
Wie sieht denn dann so ein Leben aus? Also nehmen wir mal Griechenland. Ne? Ich mache jetzt eine Auslandszeit in Griechenland. Ich vermute jetzt mal, das dauert so ein Jahr meistens, würde ich jetzt mal sagen. Kannst du gleich korrigieren. Jetzt komme ich da an und habe meinen Job, mache den ganz normal, 8 Stunden. Wie läuft dann so ein Tag ab jetzt normalerweise?
Ein normaler Tag läuft so ab, dass der Wecker klingelt. Man idealerweise keinen weiten Weg hat zum Büro und dann eventuell mit dem Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an der Strandpromenade entlang fährt. Wenn man jetzt zum Beispiel an Jobs denkt, die es auf Kreta gibt. Das ist eine sehr schöne Location, um dort zu arbeiten. Dort haben viele Unternehmen tatsächlich auch ihren Sitz. Dann hat man natürlich schon einen schönen Weg zur Arbeit. Man fängt an, setzt sich an den Arbeitsplatz. Viele Unternehmen machen das so, dass man tatsächlich einen eigenen Arbeitsplatz hat, in einem Open Space Büro meistens. Dann startet man, schaut, welche E-Mails reingekommen sind, welche Kontaktanfragen es gab. Und dann startet der Arbeitstag mit ganz individuellen Anfragen, sind das meistens, ja, die ja dann abgearbeitet werden müssen, sag ich mal. Dann gibt es natürlich auch Pausen innerhalb der Arbeitszeiten, die man dann mit Arbeitskolleginnen und Kollegen verbringen kann, in der Kantine oder vielleicht draußen auf der Dachterrasse. Und dann geht's weiter mit dem zweiten Teil des Arbeitsalltags. Man arbeitet grundsätzlich in Teams. Das bedeutet also, wenn ein Fall auf dem Schreibtisch landet oder jemand anruft mit einer Frage, die man ad hoc nicht beantworten kann, dann geht es auch darum, dass man sich gut mit dem Team auseinandersetzen kann, die Fragen vielleicht intern schon mal vorklärt, bevor es dann eine Lösung für das Kundenservice-Problem gibt, was dann ansteht zum Beispiel. Das heißt, man hat auch viel Kontakt mit seinen Kolleginnen und Kollegen, im Zweifel auch mit den Vorgesetzten, weil die vielleicht noch mehr wissen zu der Thematik. So geht es dann von Fall zu Fall. Man arbeitet meistens in sehr modern ausgestatteten Umgebungen. Wie gesagt, es ist dann eine Open-Space-Lösung meistens, in denen man dann an so Pools, an Tischen sitzt. Jeder hat da seinen eigenen Bereich und kann dementsprechend im Callcenter oder im Kundenservice-Gespräch Hilfe leisten. Ja, das wäre der Arbeitstag. Danach folgt natürlich der schöne Teil des Tages, in Anführungsstrichen. Also der Job macht auch Spaß, aber der Feierabend, der kann natürlich verbracht werden auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. In Griechenland, auf Kreta ist es so, dass du natürlich die Möglichkeit hast, in ganz vielen tollen Restaurants, Promenaden, Gastrobetrieben deinen Feierabend verbringen kannst, die Sonne am Strand genießen kannst, noch spätabends. Das ist alles möglich. Die Landschaft ist immer eine andere als hier in Deutschland. Es gibt tausende Möglichkeiten, sich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nochmal zu treffen, auch am Feierabend und mit denen vielleicht was trinken zu gehen. So wie man es vielleicht auch in Deutschland machen würde, nur eben in einer viel geileren Umgebung mit ganz anderen schönen Eindrücken.
Jetzt geht's euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich genau wie mir. Das hört sich ja verdammt gut an. Ne? Wenn man an diesem Punkt ist, den du gerade beschrieben hast, das Problem, was ich jetzt sehe, ist Wohnung suchen, Arbeitserlaubnis, den Job überhaupt, ne, diese Reise, wahrscheinlich auch die ersten ein, zwei Tage, wissen wir alle, das fühlt sich ein bisschen unrund wahrscheinlich an. Ich glaube, da hätte ich jetzt Respekt vor, wie ich das Ganze mache, wenn ich mich jetzt auch in die Lage eines 18, 19, 20-jährigen Menschen hineinversetze. Wie ist das? Wie kompliziert ist das wirklich?
Ja, auch hier kann man sagen, es ist ein bisschen unterschiedlich. Das kommt auf den Arbeitgeber letztendlich an. Also sollte man gut auch nachlesen in der Stellenbeschreibung, was ist da eigentlich inkludiert und was unter Umständen nicht. Es gibt Arbeitgeber, die bieten einen für die ersten 4 Wochen oder auch für die ersten 4 Monate die Möglichkeit, ein Hotel zu beziehen, und zwar auf deren Kosten, damit man dann in der Zeit, in der man vor Ort im Hotel ist, sich selber eine Unterkunft suchen kann. Das würde ich mal sagen, ist ein sogenanntes Relocation Package Light, also Relocation, sowas wie Umzugspaket Light, also die abgespeckte Variante. Da muss man dann tatsächlich nach einer gewissen Zeit sich selber auch eine Unterkunft suchen. Es gibt aber auch Full Packages, das bedeutet, dass ein Arbeitgeber, den ich zum Beispiel im Kopf habe in Portugal, auch für bis zu 12 Monate tatsächlich die Unterkunft, ein Privatzimmer in einer Dreier- oder Vierer-WG zur Verfügung stellt. Das wird dann natürlich auch alles ein bisschen verrechnet mit dem Bruttolohn, aber am Ende des Tages ist das ein sehr gutes Angebot. Da kommt man dann für wenige 100 Euro Miete tatsächlich im Monat schon auch gut unter und weiß auch schon vor Ort, habe ich eine Wohnung, ich muss mir keine Gedanken machen, wie soll das eigentlich vonstatten gehen. Ich habe vorher Fotos dieser Wohnung gesehen, ich hatte vorher die Adresse und kann ein bisschen googeln, wo liegt eigentlich diese Wohnung. Das heißt, ich springe da nicht ins kalte Wasser oder ich brauche meinen Eltern nicht sagen, ich weiß auch nicht, wo ich am Ende lande, sondern das wird sehr gut kommuniziert innerhalb dieser Full Packages. Und da hat man natürlich auch direkt dann soziale Anknüpfungspunkte mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann auch Mitbewohner sind, ne? Die man auch direkt fragen kann, wie der Hase läuft, wenn man da an Tag 1 aufläuft in der WG. Genau. Grundsätzlich ist es so, dass die Arbeitgeber in vielfacher Hinsicht helfen, nicht nur bei der Unterkunft, sondern auch zum Beispiel bei der Krankenversicherung. Das ist ja auch so ein Ding. Soll ich eine Krankenversicherung von Deutschland aus kaufen als Auslandskrankenversicherung oder bietet mir eventuell der Arbeitgeber so etwas? Hier ist es auch so, dass manche Arbeitgeber tatsächlich eine Krankenversicherung, meistens das dann eine private, anbieten zu sehr günstigen Konditionen. Da geht es teilweise dann wirklich nur um 20 Euro im Monat und dann hat man eine private Krankenversicherung in Portugal oder Griechenland. Auch das sind Dinge, um die man sich nicht kümmern muss. In den ersten Tagen werden einem dann die Verträge vorgelegt und man kann sie unterschreiben und ist dann fully covered und hat dann den ganzen Stress mit der Orga und der Bürokratie eben nicht mehr. Ja. Ein weiteres Beispiel, was mir einfallen würde, wäre zum Beispiel das Bankkonto. Man muss natürlich auch ein Bankkonto in dem Zielland haben, damit die Transaktionskosten nicht so teuer sind, wenn man das in ein ausländisches Bankkonto überweisen würde, den Lohn, dann wären da viele Gebühren, würden da aufkommen. Und das ist in dem Fall nicht so, wenn man ein kostenfreies, dann landestypisches Bankkonto eröffnet. Bei all diesen Punkten helfen die Arbeitgeber, wo sie nur können. Ja, manchmal in unterschiedlichem Maße, aber grundsätzlich wird da sehr stark geholfen. Das ist übrigens auch ein Unterschied wie zum Beispiel zu Work and Travel, dem klassischen Work and Travel, wo man quasi ein Visum selbst beantragt, den Flug selbst bucht, eine Krankenversicherung selbst organisieren muss und dann erstmal losfliegt, ohne einen richtigen Job in der Tasche zu haben. All diese bürokratischen Hürden, die es da durchaus gibt, die gibt es beim Auslandsjob, wenn man sich auf eine Stellenanzeige bewirbt, zum Beispiel auf auslandsjob.de, die gibt es dann einfach nicht. Die sind dann weg und dann ist auch ein Stück weit die Sorge gemindert, glaube ich.
Kann man sagen, dass das so ein bisschen die sicherere Variante des Work and Travels ist? Also ich will, also diese Fernsucht, Fernweh, kennen glaube ich viele, mal raus, mal was anderes, vielleicht auch gerade nach dem Abi, nach der Schule, aber Work and Travel, habe ich auch ein bisschen Bammel vielleicht, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, in Sydney unter der Brücke liege auf einmal, ne? Und das ist so ein bisschen die sicherere Variante. Kannst du das so unterschreiben?
Ja, das würde ich schon so unterschreiben. Vielleicht auch die clevere Variante tatsächlich. Es hängt natürlich komplett davon ab, was man gerne möchte. Wenn du jetzt total der Australien-Fan bist, schon immer dorthin wolltest und quasi keine andere Option in Frage kommt, dann werde ich auch in einem Beratungsgespräch niemanden davon abbringen wollen. Aber wenn es darum geht, dass man zum Beispiel diese ganzen Orga-Fragen von Visum bis finanzielle Mittel, die man nachweisen muss, die Flugbuchung, die ansteht, wenn man alle diese Sachen ein bisschen umgehen möchte und eine Destination 2,5 Stunden weiter weg anstatt 20 Stunden weiter weg in Frage kommt, dann ist das definitiv eine super Alternative. Ich würde sogar sagen, die bessere Alternative im Vergleich zu ganz weit weg am anderen Ende der Welt. Denn hier hast du ein Stück weit Jobsicherheit. Du hast vorher das Jobangebot angenommen. Das ist alles in trockenen Tüchern. Man hat ein Onboarding, wie ich gerade beschrieben habe. Und die Kosten sind auch deutlich geringer. Man kriegt den Flug oft zurückerstattet. Das ist bei Work and Travel nicht so. Da kostet es ja mittlerweile an die 2.000 Euro, um nach Sydney oder Melbourne zu fliegen. All das hat man nicht. Das ist in Athen oder Kreta oder Lissabon ganz anders. Da gibt es dann Flüge für 300, 200 Euro oder so, die alle sehr viel erschwinglicher sind.
Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis hierhin gekommen seid, erstmal schon mal vielen Dank, dass ihr uns hier zuhört. Fragen bitte jederzeit über sämtliche Kanäle an uns richten. Wir werden die dann in den nächsten Folgen abarbeiten. Und ich kann euch beruhigen, ich werde gleich die Frage stellen, die ihr mit Sicherheit im Kopf habt. Was verdient man denn da im Ausland? Die Frage wird gleich kommen. Vorher muss ich aber noch eine Frage dazwischen schicken. Aus der Sicht von Deutschland kenne ich dieses Prinzip nicht. Also wäre mir jetzt neu, das weiß ich nicht, eine große deutsche Firma massiv versucht, griechische Arbeitskräfte zu uns zu bringen, Relocation Package, denen Wohnungen anmietet etc. Das ist, also es scheint ja in diese Richtung nicht ganz so zu laufen, sondern eher in eine andere Richtung. Warum ist das so? Also warum suchen diese Firmen in Griechenland, auf Kreta, Portugal, Spanien, wieso suchen die massivst deutsche Arbeitskräfte?
Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass die deutsche Sprache besonders im Mittelmeerraum sehr stark vertreten ist, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wo wir Deutschen so Urlaub machen. Also wir haben große Kundinnen und Kunden, die im Bereich Animation oder auch Hotelarbeit Arbeitskräfte suchen. Das sind teilweise auch deutsche Unternehmen, die dann vor Ort ein Hotel betreiben oder Animationsleistungen bieten. Die brauchen natürlich deutschsprachiges Personal, das ist ganz klar. Und dann kommt noch hinzu, dass wir mit Deutschland, Österreich und der Schweiz natürlich ein Riesenmarkt sind in Europa. Das heißt, der Kundenservice, der in anderen Ländern abgebildet wird, wird aber auch deutschsprachig zum Beispiel in Portugal oder Griechenland abgebildet. Das hängt auch mit dem Lohn zusammen, da kommen wir gleich noch zu. Und deshalb braucht man dann vor Ort eben die Deutschsprachigkeit.
Kann ich, wenn ich jetzt dich anrufe oder auslandsjobs.de kontaktiere, auch einen ganz speziellen nischigen Wunsch äußern? Also kann ich sagen, ich möchte nach, keine Ahnung, Madeira? Oder ist das eher so ein Landesding, dass man sagt, okay, ich will nach Spanien, ich will nach Portugal, wo auch immer?
Ich sag mal so, je offener man ist, desto besser stehen die Chancen, dass man am Ende auch vermittelt wird und einen Job findet. Wenn man jetzt ganz spezifisch sucht, weil zum Beispiel die Freundin vor Ort schon ist, dort ein Auslandssemester macht und man möchte nachreisen und eine gewisse Zeit auch dort arbeiten, dann ist das natürlich eine Hürde oder ja eine Einordnung, die ein bisschen eng ist sicherlich. Ich kann da nur empfehlen, dass man sich vielleicht in unseren Job Alert einträgt. Das ist ein Formular bei uns auf der Website. Da kann man alle seine Vorgaben eingeben, zum Beispiel in welcher Branche man arbeiten würde, gerne würde oder in welchem Land man gerne arbeiten würde, wann man Zeit hat und wie lange man Zeit hat. Dann kann man da seine Daten auch hinterlassen. Und wenn dann dieser eine Job in dem Bereich auf dieser Insel oder in diesem Land verfügbar ist, kriegt man auch eine entsprechende Notification, eine E-Mail und wird informiert. Aber ja, je genauer oder je spezifischer dieser Jobwunsch dann im Ausland ist, desto schwieriger wird es natürlich. Ja? Also wenn man ganz offen ist und sagt, ich möchte einfach eine gute Zeit haben vor Ort, ich bin prinzipiell offen sowohl für Tourismus als auch für Kundenservice, als auch für Kfz oder so, dann hilft das natürlich ungemein, wenn man da auf Jobsuche geht, definitiv.
Wie stehen denn überhaupt die Chancen, da angenommen zu werden? Nehmen wir mal so dieses, sagen wir mal, ganz normalen Abschluss, mittlere Reife, 5 in Mathe, 1 in Sport und 2 minus in Musik, so den Klassiker, den jeder hat irgendwie, ne? Wie stehen da meine Chancen überhaupt?
Die stehen grundsätzlich gut. Das hängt auch alles gar nicht so sehr mit den Schulnoten zusammen tatsächlich. Das ist vielleicht die gute Nachricht für manche, die uns gerade zuhören. Wenn man jetzt tatsächlich schlecht in Mathe war oder schlecht in Physik oder Deutsch, das spielt keine Rolle. Tatsächlich wollen auch viele Arbeitgeber heutzutage nicht mehr das Zeugnis sehen, sondern nur einen groben Lebenslauf. Und viel wichtiger als jeder Papierkram ist sowieso, dass man in dem Bewerbungsverfahren einen guten Eindruck macht. Das heißt, wenn man sich tatsächlich gut verkauft, wenn man gut kommunizieren kann, freundlich ist und zeigt, dass man da wirklich Lust drauf hat. Das sind die entscheidenden Faktoren. Und wenn man das gut macht, ja, wirklich gut kommunizieren kann, den Leuten vermittelt, hey, ich habe da Lust drauf und ich mache in dem Microsoft Teams Meeting, was ich dann mit denen habe, einen guten Eindruck, dann ist das viel, viel wichtiger als die 5 in Mathe oder so. Also die Chancen stehen übrigens gut, auch deshalb, weil die Nachfrage an Deutschsprachigkeit, das habe ich ja gerade schon mal ein bisschen angerissen, wirklich, wirklich groß ist im Ausland mittlerweile. Das ist ein Riesenmarkt, der dort bedient werden muss. Die suchen immer und überall Leute.
Wie sieht's denn, Gretchenfrage, wie sieht's denn monetär aus? Auf was muss ich mich da vorbereiten?
Grundsätzlich ist es so, dass natürlich Deutschland ein Hochlohnland ist. Das bedeutet, wir haben hier sehr gute Arbeitsverhältnisse und Lohnverhältnisse. Mit dem Mindestlohn von 12,41 Euro sind es gerade, sind wir da schon sehr weit oben auf der Liste. Andere Länder, insbesondere da, wo auch die Euro-Krise, die ja einige Jahre mittlerweile her ist, durchgemacht haben, die haben solche Mindestlöhne nicht. In Portugal zum Beispiel liegt er bei 4,50 Euro. Das ist natürlich auch eine Hausnummer im negativen Sinne, denkt man erstmal. Am Ende ist es so, dass man ein Bruttogehalt hat, welches dann mit einem Relocation Package verknüpft wird oftmals. Und dann bleibt am Ende eine Summe X übrig. Meistens sind das so um die 900 Euro, würde ich sagen. Da drin ist aber dann schon die Unterkunft inkludiert. Das heißt, diese 900 Euro hat man für sich voll zur Verfügung und kann vor Ort machen, was man möchte. Wenn man also keine großen Fixkosten hat, ich denke mal, viele von uns haben ein Handy, das wird ein Fixkostenpunkt sein. Davon gehen dann vielleicht 20, 30 Euro im Monat runter. Aber ansonsten hat man so 850 Euro zur freien Verfügung und ja, viele Firmen bieten eben verschiedenste Möglichkeiten, wie man dann noch von Vorteilen Gebrauch machen kann. Zum Beispiel eben, dass der Flug rückerstattet wird, dass diese ganze Orga-Geschichte nicht dabei ist, die man sonst bei anderen oder privat organisierten Auslandsjobs machen müsste, dass die dann nicht dabei ist.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die ganz normalen Lebenskosten aber auch ein Tick geringer sind in den Ländern, ohne es jetzt genau sagen zu können. Da weißt du mit Sicherheit mehr.
Genau, das ist so. Tatsächlich, da wo der Lohn geringer ist, sind auch die Lebenshaltungskosten geringer. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass bei einem unserer Klienten, den wir mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer versorgen, sag ich mal, wenn ich daran denke, dass die ein WG-Zimmer für 280 Euro anbieten, dann ist das schon sehr günstig für eine Hauptstadt in einem europäischen Land. Das kann man natürlich mit Mieten in Berlin zum Beispiel gar nicht vergleichen. Das ist heutzutage nirgendwo mehr zu finden. Und das merkt man allein schon daran, dass die Miete sehr viel geringer ist. Aber auch sonstige Lebenshaltungskosten spielen natürlich die Rolle. Die Inflation ist in vielen Ländern, im Mittelmeerraum zum Beispiel, nicht so stark wie hier in Deutschland. Und grundsätzlich kann man sagen, die Lebenshaltungskosten sind so um 25% geringer als in Deutschland. Also auch was Lebensmittel angeht und so weiter.
Sprich, wenn ich das jetzt so ein bisschen mit Kaufkraft versuche, in einer Bierdeckelrechnung hinzubekommen, ist es... Wenn ich es vergleiche mit einem Job in Deutschland, bei dem ich vielleicht nach Abzug von Miete, Wohnung etc. vielleicht auch nur 1.900, 1.100, irgendwie sowas netto raus habe, ist es im Grunde vergleichbar? Es hört sich für mich nicht nach der Lösung schlechthin an, um Geld zu verdienen und Geld zur Seite zu legen und zu sagen, ich mache jetzt hier meine Altersvorsorge in Spanien. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Aber man kann zusammenfassen, für eine coole Zeit ist es definitiv eine Lösung. Also wenn ich mir, also ich glaube im Verhältnis einfach dazu zu sagen, ich mache das in Deutschland, da habe ich wahrscheinlich am Anfang auch nicht das Bombengehalt und wenn ich irgendwie so eine Orientierungsphase machen möchte, kann ich mir schon vorstellen. Was sagen denn so die Leute, die zurückkommen? Was sind so Erlebnisse, Anekdoten, die du da hörst?
Ja, du hast es im Prinzip schon richtig zusammengefasst. Es ist nicht so, dass man da riesige Sprünge mitmachen kann. Ne? Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Rund 900 Euro sind 900 Euro im Monat. Das ist natürlich jetzt nicht die Welt. Vor Ort, dadurch, dass die Lebenshaltungskosten geringer sind, kann man damit mehr machen. Es hängt natürlich auch immer vom individuellen Lebensstil zusammen. Wenn man jetzt zum Beispiel schon gewohnt ist, nachdem man 5 Jahre im Vollzeitjob in Deutschland gearbeitet hat, dass man sich viel leisten kann und leisten will und 3-mal die Woche im schicken Restaurant essen geht, dann wird es auch irgendwann knapp damit. Aber die meisten jungen Leute, die mit uns im Gespräch sind, weil sie im Ausland arbeiten möchten, für die ist das Erlebnis wichtiger als das, was da monetär nachher rauskommt. Richtig ist auch, man kann jetzt keine großen Ersparnisse damit sammeln. Also es geht tatsächlich eher darum, dass man sich den Aufenthalt vor Ort finanziert und nicht noch irgendwie Geld mitbringen muss. Das muss man auf keinen Fall. Diese Rückmeldung haben wir auch von den Leuten, die wir dorthin vermittelt haben, bisher immer bekommen, dass man mit dem Geld, was man dort kriegt, auch auskommt. Aber wie gesagt, zur Wahrheit gehört auch, wer sich da was ansparen will oder irgendwie noch in Aktien investieren möchte, das ist damit dann tatsächlich nicht möglich. Wichtig ist nur an der Stelle, man muss nicht viel Geld mitbringen und man kommt am Ende auf keinen Fall mit einem Minus raus.
Was passiert denn, wenn es mir gar nicht gefällt? Jetzt komme ich da an, Und der Job, die Kolleginnen, die Kollegen, das ist nichts. Was mache ich denn dann?
Ja, du unterschreibst wie jede Arbeitnehmerin oder jeder Arbeitnehmer natürlich auch einen Vertrag. Das heißt, da gibt es gewisse Vorgaben. Ich kann jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil die Verträge sich natürlich von Arbeitgeber zu Arbeitgeber auch nochmal unterscheiden. Grundsätzlich ist es so, dass man aber wie auch in Deutschland dann gewisse Rechte und Pflichten hat. Man hat also natürlich das Recht, auch in der Probezeit zu kündigen und zu sagen, es ist leider nichts für mich, tut mir leid, das geht jetzt gerade nicht. Der ideale Fall ist natürlich auch, dass man vorher gut kommuniziert mit den Arbeitgebern und sich vielleicht an die Vorgesetzte wendet und dann tatsächlich fragt, hey, gibt es eine andere Möglichkeit, vielleicht in einem anderen Projekt vor Ort? Mir gefällt es grundsätzlich hier, aber der Job an sich, wenn es ins Detail geht, der gefällt mir nicht. Da muss man dann natürlich gut kommunizieren und auch beschreiben, warum das so nicht passt. Möglich ist dann vieles, aber garantiert, dass man da bleiben kann, ist es dann eben auch nicht. Das ist im Prinzip so, wie wenn man sich bei einem Job in Deutschland bewirbt. Wenn der nicht passt und der Arbeitgeber keine Alternative zur Verfügung hat, dann muss man im Zweifel auch gehen. Und ich meine, auch das ist okay. Leute, die so einen Schritt wagen, ins Ausland zu gehen, 100% Sicherheit gibt es nie. Man hat diesen Job unter Umständen vorher noch nicht gemacht, in sehr vielen Fällen tatsächlich noch nicht gemacht und startet dann neu. Man kann ja auch nicht in eine Glaskugel schauen und weiß dann, das passt auf jeden Fall. Es hängt von vielen Faktoren ab, ob man sich dort wohlfühlt. Es gibt auch Leute, die kriegen Heimweh, ganz egal, wie toll der Job ist. Das kann alles eine Rolle spielen und dann muss man ja auch sich selber ein bisschen zuhören und ein bisschen schauen, hey, versuch es jetzt nochmal 2 Wochen oder breche ich jetzt hier die Zelte ab und das war jetzt ein Versuch, aber hat für mich nicht geklappt. Das ist auch ein Learning, was man daraus ziehen kann, definitiv. Aber auch da muss ich sagen, das kommt selten vor. Gerade da, wo die Jobs viel vorhanden sind, da gibt es auch viele soziale Kontakte, bei denen man sehr einfach tatsächlich Kontakt knüpft. Das heißt, man findet viel Freunde direkt zu Anfang auch. Das soziale Netz ist sofort da. Man fühlt sich selten alleine und dann ist das eigentlich ein Selbstläufer, so dass man tatsächlich auch wenig Leute hat, die sagen, hey, das ist gar nichts für mich, ich möchte abbrechen.
Matthias, wir stehen vor der großen Problematik, das merke ich jetzt schon. Wir werden ja mehrere Podcast-Folgen aufnehmen, dass ich richtig Fernweh bekomme, wenn wir darüber sprechen. Verdammt, 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 verdammt. Da muss ich echt aufpassen. Ich habe die ganze Zeit diese Bilder vor Augen und ich hoffe euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht's nicht ganz so schlimm wie mir gerade. Wobei Matthias steht euch da mit Sicherheit mit Rat und Tat zur Seite, wenn ihr da Fragen, Wünsche loswerden möchtet, äußert. Aber da kommt schon so ein leichtes Kribbeln, das muss ich schon sagen. Ich weiß nicht, ob das gut für mich ist.
Ja, kann ich nur bestätigen. Das ist bei mir auch immer so, wenn ich mit den Leuten telefoniere und die quasi von dem ersten Schritt, ich sehe den Lebenslauf bis hin zu Vertrag unterschrieben und dann vor Ort, dann senden sie vielleicht noch einen Erfahrungsbericht oder ich höre so mal nach, wie es denen geht und dann sagen sie, alles ist gut und ich habe gestern das gemacht und am Wochenende fahre ich dahin. Das ist schon sehr cool und ich habe da auch immer das Gefühl, hey, und du hockst hier in Deutschland und das Wetter war so schlecht die letzten Monate. Da wird man schon neidisch, das kann ich definitiv nachvollziehen. Ich habe das auch ganz häufig, wenn ich mit Leuten telefoniere oder so Kontakt habe per WhatsApp, dann kommt das ganz häufig, das Fernweh.
Wenn dich das Thema interessiert, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann, wie gesagt, schreib uns gerne, auf sämtlichen Kanälen stehen wir mit Rat und Tat zur Seite, versuchen das zu beantworten, wir suchen auch gerne hier im Podcast auf die Fragen einzugehen, die kommen. Ganz transparent würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung für diesen Podcast gebt. Das liegt einfach daran, dass wir dann in diesen Charts weiter nach oben rutschen und viele ja diesen Podcast dann hören, für die das vielleicht interessant sein kann. Also würde uns einfach freuen, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr euch kurz die Mühe macht, uns eine gute Bewertung gibt, sollte euch dieser Podcast logischerweise gefallen. Ansonsten, Matthias, vielen, vielen Dank. War super spannend. Wie gesagt, ich will gar nicht aus dem Fenster schauen. Muss das jetzt erstmal verdauen. Freue mich auf jeden Fall auf das nächste Thema mit dir, wenn es wieder um das Thema Jobs im Ausland geht. Das war Auslandszeit, der Podcast. Matthias, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke auch dir. Wenn ich aus dem Fenster schaue, ist gerade tatsächlich Sonne. Das ist selten so, aber ja, Sonnengarantie gibt es auch hier nicht. Ne? Also dann ist tatsächlich die Alternative Auslandsjob die sichere Bank.
Danke dir, mach's gut. Ciao.
Ciao, ciao.